온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 370. Präsidentschaftswahl in Argentinien. Der rechtskonservative Mauricio Macri konnte die Stichwahl gewinnen. Die Ära Kirchner ist damit beendet. Auch in Venezuela gewann die Parlamentswahl die konservative Opposition mit einer deutlichen Mehrheit. Die Amtszeit Präsidenten Maduros endet erst 2019. Es ist trotzdem unklar, wie es nun weitergeht. Die Opposition spricht von einem Volksentscheid zur Abwahl Maduros. Es folgen drei Nachrichten aus Mexiko für euch. Danach geht es weiter in den Süden. Wir berichten über den Film Kaffee Morgentau. Wollen Sie in den Keller gehen? Ein Film über die deutsche Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile. Onda sprach mit den beiden Filmemacherinnen. Der zweite Beitrag ist ein Bericht über das Kommunikationsgesetz in Costa Rica. Zum Schluss stellen wir euch ein Lied von der chilenischen Sängerin Ana Tijoux vor. Onda war auf ihrem Konzert in Berlin im Gretchenclub. Viel Spaß beim Hören wünscht das Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Coca-Cola zieht einen Werbespot zurück, den der Konzern im indigen geprägten Süden des Landes gedreht hatte. In dem Video beglücken junge, hellhäutige Städter die staunenden Bewohner eines Bergdorfes mit einem riesigen Weihnachtsbaum im Coca-Cola-Design. Schon ein zu Beginn des Videos eingeblendeter Satz erregte Widerspruch. In dem Satz heißt es sinngemäß, dass sich ein Großteil der indigenen Bevölkerung Mexikos aufgrund seiner Sprache zurückgewiesen fühlt. Später fordert der Getränkehersteller dazu auf, Vorurteile abzubauen. Kritiker bemängeln, dass man Vorurteile nicht überwindet, indem westliche Konsumkultur in indigene Dörfer gebracht wird. Auch Verbraucherschutzorganisationen kritisieren das Werbevideo scharf. Angesichts des hohen Konsums an zuckerhaltigen Softdrinks im Land sei es falsch, das Verteilen von Coca-Cola-Flaschen als Wohltätigkeitsaktion darzustellen. In Mexiko leiden bereits jetzt viele Menschen an Diabetes oder Übergewicht. Der Coca-Cola-Konzern löschte das umstrittene Video auf seinem YouTube-Kanal, nachdem der Protest dagegen öffentlich bekannt wurde. Auf einer Pressekonferenz erklärten die Vertreter verschiedener indigener Gemeinden aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ihr Territorium für frei vom Bergbau. Sie forderten sowohl die Bundesregierung als auch die des Bundesstaates auf, alle derzeit auf ihrem Grund und Boden existierenden Bergbauprojekte zu stoppen. Durch die Minen würden die landwirtschaftlichen Nutzflächen ihrer Gemeinden mit Umweltgiften belastet. Bereits einen Monat zuvor hatten die Bewohner der betroffenen Gemeinden in regionalen Versammlungen beschlossen, diese Erklärung zu veröffentlichen. Nun soll die Erklärung einer Reihe staatlicher Stellen, unter ihnen dem Wirtschafts- und Umweltministerium sowie der Nationalen Menschenrechtskommission, übergeben werden. Der Aufstand der Zapatisten zu Beginn des Jahres 1994 stellte nicht nur eine Wende für die sozialen Bewegungen Mexikos dar. Mit ihm entwickelte sich auch eine breite internationale Solidaritätsbewegung. So wurde 1995 der Internationale Friedensdienst CIPAS gegründet, um der anhaltenden Repression gegen die zapatistischen Gemeinden Einhalt zu gebieten. Seitdem begleiten VertreterInnen von CIPAS MenschenrechtsverteidigerInnen und soziale AktivistInnen bei ihrer zum Teil gefährlichen Arbeit. Ende November dieses Jahres fand in San Cristóbal de las Casas das Forum 20 años acompañando luces de Esperanza statt. Mit dieser Veranstaltung feierte CIPAS sein 20-jähriges Bestehen. Auf dem Forum berichtete die Organisation über ihre Arbeit in den indigen geprägten Bundesstaaten Chiapas, Oaxaca und Guerrero. Im Mittelpunkt standen dabei die Erfahrungen, die in den letzten 20 Jahren gesammelt wurden. Hervorgehoben wurde unter anderem ein neuer Blick auf das Thema Menschenrechte, der mehr die Interessen der indigenen Bevölkerung berücksichtigt. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von CIPAS ist, zur Schaffung eines nachhaltigen Friedens in den von gewalttätigen Konflikten geprägten Bundesstaaten Südmexikos mit gewaltfreien Mitteln beizutragen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL
Kaffee Morgentau, wollen Sie in den Keller gehen? So heißt der Film von Inti Cachardo und Wolfgang Bongas über die Stadtvilla der Colonia Dignidad in Santiago. Die deutsche Sektensiedlung Colonia Dignidad mit Hauptsitz im Süden Chiles hatte eine Dependance mit der chilenischen Hauptstadt. Traurige Berühmtheit erlangte die Colonia Dignidad wegen systematischem Missbrauch an Kindern in ihren Einrichtungen und über die strategische Zusammenarbeit mit dem chilenischen Geheimdienst DINA, einschließlich der Errichtung eines Haft-, Folter- und Todeslagers auf dem Gelände der Sektensiedlung. Als Preview zeigen Inti Cachardo und Wolfgang Bongas ihren Film der Zeit in Europa und anschließend in Südamerika, auf Festivals, an Unis und in Diskussionskreisen. Und dann hoffen sie auf einen Verleih und Start im Kino, zumindest in Chile.
Collageartig, experimentell, stark auf das audiovisuelle Empfinden ausgerichtet, manchmal schrill. So montieren Inti Gallardo und Wolfgang Bongas ihre Aufnahmen der Stadtvilla der Colonia Dignidad in Santiago. Ein großes, helles, mit hohen Mauern umgebenes Gebäude im zentral gelegenen Viertel Ñuñoa. Zu der einen Seite der garagenähnliche Eingang zum Café Morgentau, einem Lebensmittelladen, in dem Kuchen und andere Produkte aus der Siedlung im Süden Chiles verkauft wurden. Dahinter gelegen das geradlinige, herrschaftliche Gebäude, Baujahr 1939, mit weitläufigem Garten und gediegenem Inneren, mit Holzgeländern, Fliesenböden, großen Räumen mit ausgewähltem Mobiliar. Und dann der Keller. Dunkel, drückend, enge Winkel, winzige Einbuchtungen. Waren es Verstecke? Waren es Zellen?
Crear archivos de memoria.
Hablar de una casa de la que no hay testimonios, solamente hay indicios y restos, era muy, muy difícil.
Über das Geschehen in einem Haus zu sprechen, über das es keine Zeugenberichte, sondern nur Hinweise und Anzeichen gibt, das sei sehr schwierig gewesen, meint Regisseurin Inti Gallardo.
Über den Ton und die Kamera wollten wir das vermitteln. Auch unsere Empfindungen, als wir das Haus betraten. Das Haus strahlt eine sehr dichte, drückende Atmosphäre aus. In jedem Winkel suchten wir nach weiteren Anzeichen dafür, ob im Keller ein Gefangenenlager war oder welche düsteren Dinge hier unten sonst passiert sein könnten. Genau diese Eindrücke wollten wir vermitteln.
Und das gelingt. Nicht zuletzt der eigens für den Film komponierte Soundtrack von Toto Alvarez und Sebastian Tapia lässt eine beklemmende Atmosphäre spürbar werden. Die langjährigen Besitzer, die Familie Grau, hatten die Villa 1974 an Vertreter der deutschen Sekte verkauft. Die neuen Besitzer ließen umfangreiche Umbauten vornehmen. Viele Fragen zur Funktion der Stadtvilla innerhalb der Strukturen der Colonia sind noch nicht geklärt. Jan Steele erforscht die Geschichte und die Verwicklungen deutscher Institutionen. Er weiß, dass die im Süden des Landes gelegene Siedlung immer eine Operationsbasis in Santiago hatte.
Es gibt wenig Belege, dass da direkt Gefangene verhört und gefoltert wurden, obwohl das in Einzelfällen so gewesen sein kann. Aber es war ein wichtiger Ort im Apparat der Colonia Dignidad. wo praktisch immer eine kleine Anzahl von Folonia-Mitgliedern gewohnt haben und von dort aus Beziehungen gepflegt haben, den Vertrieb von den landwirtschaftlichen Produkten, die in der Colonia erzeugt wurden, organisiert haben von dort aus, wo Warenlieferungen aus Deutschland empfangen wurden. Es gibt inzwischen auch verschiedentliche Aussagen, dass das Waffenlieferungen und auch das chemische Waffenlabor von Michael Townley eingeführt wurde über Mitglieder der Colonia Dignidad und über dieses Haus.
Michael Townley war Doppelagent. Er arbeitete für den US-Geheimdienst CIA und die chilenische Geheimpolizei DINA. In seinem Haus in Santiago fanden in der oberen Etage literarische Zirkel statt, während im Keller Oppositionelle gefoltert wurden. Die chilenische Fernsehserie Archivos del Cardenal griff diese Ereignisse im Jahr 2010 auf und drehte die Szene im Stadthaus der Colonia Dignidad nach. Bizarrerweise ohne zu wissen, um welches Haus es sich dabei handelte. Einer von vielen Anknüpfungspunkten zur Konstruktion eines umfassenden Archivs, wie der Filmemacher und Kulturwissenschaftler Wolfgang Bongas erläutert.
Die Szene mit dem Café in der oberen Etage und den Folterungen im Keller wurde im Haus der Colonia nachgedreht. Genau darauf zielt unsere Arbeit ab. Wir wollen ein neues Archiv schaffen, ein aktuelles, zeitgeschichtliches Archiv, das sich aus den Darstellungen dieses Ortes in den Medien speist, auch aus dem Fernsehen und aus dem Internet. Alle Folgen der Fernsehserie kann man auch im Internet ansehen. Es gibt also eine neue, immaterielle Archivstruktur, die sich in diesem Haus verknüpft mit dem Sichtbaren, dem Materiellen, mit den Kabeln, den Räumen. Eine Struktur, die alles miteinander verbindet und ausdrückt. Das Haus als ein Archiv in diesem Sinne.
Im Jahr 2012 kaufte die Putzfirma McLean das Gebäude, ließ entrümpeln, reinigte und wischte. Viele Spuren scheinen verwischt, einiges lässt sich jedoch noch erkennen. Für Inti Gallardo und Wolfgang Bongas ist der Film
auch ein weiterer Mosaikstein, ne, in diesem ganzen Archiv zur Colonia Dignidad. Und wir rechnen ehrlich gesagt auch ein bisschen mit dem Zuhörer und Zuschauer, der mit dem Film auch das macht, was er machen möchte. Und sich dann zusätzlich natürlich andere Mosaiksteine anschaut.
Also zum Beispiel die Forschungen von Jan Steele, der Hintergründe zum Stadthaus der Colonia kennt.
Ich konnte den Film sehen der chilenischen Kriminalpolizei, die 1998 da eine Durchsuchung durchgeführt hat auf der Suche nach Paul Schäfer. Es ist unglaublich, damals funktionierte noch diese ganze Abhörelektronik, die ganzen Mikrofone, Kamerasysteme, diese Hydraulik, wo zwei Autos reinfahren konnten und unten im Boden verschwunden sind. Und das haben dort regelmäßig Treffen stattgefunden von der Colonia-Spitze mit Leuten des chilenischen Geheimdienstes. Es haben soziale Events stattgefunden mit der Ehefrau von Pinochet, war da zum Schildkrötensuppe-Essen eingeladen. Und man wollte dadurch gewisse Machtstellung auch ausdrücken gegenüber den Besuchern.
Licht ins Dunkel der Verbindungen zwischen Colonia Dignidad und chilenischer Diktatur zu bringen, ist eine schwierige und langwierige Aufgabe. Die Rolle der deutschen Botschaft in Chile und anderer deutscher Einrichtungen an dieser Politik aufzudecken, eine echte Herausforderung. Die meisten relevanten Akten liegen in den Archiven des Auswärtigen Amtes und des Bundesnachrichtendienstes seit Jahren unter Verschluss. Für den Politologen Jan Steele ist unbestritten, dass die Führungsriege der deutschen Sekte eng mit dem Geheimdienst kooperierte.
Und de facto ist es so, dass die Colonia Dignidad, das wissen wir heute über verschiedene Gerichtsprotokolle, die gesamte Kommunikations- und Telekommunikationsstruktur für den chilenischen Geheimdienst aufgebaut hat. Also in der Via Grimaldi, der größten Folterstätte, wurden Funkanlagen eingerichtet. In der Via Grimaldi und in der Colonia Dignidad wurden da parallel Folterungen durchgeführt. Die Telekommunikationsanlage auch im Hauptquartier der DINA wurde von der Colonia Dignidad installiert. In der Escuela de Inteligencia Nacional, der nationalen Geheimdienstschule, ebenso. Und dadurch hat die Colonia Dignidad natürlich auch selber ihre eigenen Wanzen und Abhörvorrichtungen da mit installiert und konnte mithören, was der Geheimdienst gesprochen hat und hatte da ein unglaubliches Wissen. Und dieses Wissen war dann auch eine Macht und eine Versicherung für die Zukunft für die Colonia.
Eine Chance auf weitergehende Aufklärung dessen, was in der deutschen Sektensiedlung geschah, bietet das Urteil des chilenischen Richters Jorge Cepeda vom Mai 2015. Neben der Verurteilung von DINA-Funktionären und dem Kolonia-Mitglied Gerhard Mücke enthält das Urteil einen bedeutsamen zivilrechtlichen Teil. Darin verurteilt Richter Cepeda den chilenischen Staat dazu, vor den Toren der Kolonia eine Gedenkstätte zu errichten. Hier soll an die auf dem Kolonia-Gelände ermordeten und verschwundenen Menschen erinnert werden. Informationen zu Haft- und Folterzellen sollen in der Gedenkstätte öffentlich dargestellt werden. Außerdem wird der chilenische Staat verpflichtet, die geheimen Gräber auf dem Gelände der Kolonia zu erhalten und zugänglich zu machen. Margarita Romero, die Präsidentin der Vereinigung für die Erinnerung und die Menschenrechte, Colonia Dignidad, stellt auch Forderungen an die deutsche Regierung.
Die deutsche Regierung müsste auf jeden Fall mehr mit der Colonia arbeiten, denn dort leben deutsche Staatsangehörige. Sie müsste aktiver eingreifen und in Erfahrung bringen, was die jetzigen Bewohner tun, was sie wollen, welche Aktivitäten sie in Zukunft entwickeln wollen, um mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen. Das sollte dann mit den chilenischen Organisationen besprochen werden. Außerdem ist finanzielle Unterstützung natürlich unabdingbar. Einen Ort der Erinnerung aufzubauen, kostet überall auf der Welt Geld.
Die Nachfolgeorganisation der Colonia nennt sich seit 2005 Villa Baviera, bayerisches Dorf, und setzt auf Tourismus im bayerischen Stil. Seit einigen Jahren wird das Oktoberfest gefeiert mit Schuhplatteln und Maßbier. Angehörige der Opfer fordern den Stopp des makabren Folkloretourismus auf dem Gelände der ehemaligen Folterstätte. Jüngst protestierten sie gegen das Oktoberfest. Stattdessen fordern sie mit sehr langem Atem, auch 4 Jahrzehnte nachdem ihre Angehörigen verschwunden sind, weiterhin deren Schicksal und Verbleib aufzuklären.
Costa Rica ist neben Panama das einzige Land in Lateinamerika, das gesetzlich keine Community-Medien vorsieht. Aber seit einigen Monaten erfährt in dem mittelamerikanischen Land eine Volksinitiative zur Legalisierung von Community-Radios großen Zulauf. Doch scheint ein Mehr an Informations- und Meinungspluralität nicht im Interesse der dominierenden kommerziellen Medien zu liegen. Die fahren seit geraumer Zeit eine Schmutzkampagne gegen das Recht auf Kommunikation, die aus europäischer Sicht plump und fadenscheinig anmutet, in Lateinamerika aber oft genug funktioniert.
Radio Periódicos RCR, con la verdad, la justicia y la razón.
Das kostarikanische Rundfunk- und Fernsehgesetz ist alt, sehr alt. Es stammt aus dem Jahre 1956, es kennt weder UKW-Frequenzen noch Fernsehen, ist aber bis heute die Grundlage zur Vergabe und zum Besitz von Radiofrequenzen. Wer heute welche Frequenzen besitzt und welche zwar vergeben sind, aber nicht genutzt werden, das ist der Aufsichtsbehörde SUTEL weitgehend unklar. Eins weiß die SUTEL aber ganz genau, das Spektrum ist voll. Mit dieser Begründung lässt sie regelmäßig Neubewerbungen um eine Radiofrequenz abblitzen. Diese rechtliche Unordnung ist wie gemacht für ein paar wenige Medienunternehmen. Im Radiobereich kontrollieren 5 Unternehmen die Hälfte der Frequenzen. Im Fernsehen gehören 5 von 7 Kanälen internationalen Konglomeraten.
Frequenzen und Medien in wenigen Händen zu konzentrieren, steht der Demokratie im Wege.
Meint Andrea Alvarado von der kostarikanischen JournalistInnenvereinigung Colegio de Periodistas. Die Konzentration der Medien schränke das Informationsangebot und die Meinungsvielfalt in Costa Rica massiv ein. Das sehen die etablierten Sender natürlich ganz anders. Gustavo Piedra, Präsident des kostarikanischen Radioverbandes Canara, singt im kostarikanischen Privatfernsehen ein Loblied auf den Status quo.
La radio es gratuita.
Das Radio ist umsonst. Alle, vor allem die bedürftigsten Kostarikaner und die in den entlegensten Gegenden, können Radio empfangen.
Wer die veröffentlichte Meinung und Information kontrolliert, muss es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Zum Beispiel die, dass eben längst nicht alle Radio empfangen können. 90% der Radiosender erreichen weniger als die Hälfte des kostarikanischen Territoriums. Ländliche, Küsten-, Grenz- und indigene Gemeinden hören oft nicht mehr als ein Rauschen. Und ihre Positionen und Belange spielen in den von der Hauptstadtregion kontrollierten Medien so gut wie keine Rolle. Aber auch die Interessen von Gemeinschaften im Großraum San José werden von den kommerziellen Medien ignoriert oder diese Gemeinschaften werden gar zu Opfern von populistischen Kampagnen. Die Siedlung La Carpio im Westen der Hauptstadt ist so ein Beispiel. Die Carpio ist einer der Hauptwohnorte nicaraguanischer Einwanderer. Allzu gerne berichten die Medien über Mord und Totschlag, über Drogendelikte und Polizeioperationen. Positives wird gerne unterschlagen. Dabei ist die Carpio gut organisiert und hat trotz einiger Defizite viel erreicht, betonen Iris und Nortelen, zwei der engagiertesten Mitbewohnerinnen der Carpio.
In den Anfängen gab es weder Wasser noch Strom. Es waren die Bewohnerinnen, die die Straßen aufgerissen und die Leitungen gelegt haben. Es gibt in der Carpio 600 Geschäfte. Jedes Handwerk ist vertreten. Die Bevölkerung der Carpio hat großes Potenzial, um sich zu ernähren und zu entwickeln. Und wir arbeiten daran, die Community im Ganzen weiterzubringen.
Voces de la Carpio. Porque la identidad de las comunidades merece ser escuchada.
Es sind gerade diese von den Medienkonzernen ignorierten Stadtteile und Dörfer, die sich der Kampagne für Community Radios in Costa Rica angeschlossen haben.
Que silencio, ponga radio algo.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica.
Im März 2015 präsentierte das Netzwerk der Medien und Initiativen alternativer Kommunikation, kurz Red Mica, einen Entwurf für ein neues partizipatives Rundfunkgesetz. Es soll Schluss machen mit dem Monopol im Medienbusiness. In Zukunft sollen zwar weiterhin die Hälfte der Frequenzen für kommerzielle Medien reserviert bleiben, aber 30% für Community-Radios und ein Fünftel für öffentliche Institutionen, wie zum Beispiel Universitäten. Sebastian Fournier, einer der Sprecher der Initiative.
Wir wollen, dass das radioelektrische Spektrum zu einem öffentlichen Gut wird, dass dort Pluralität herrscht, kulturelle Diversität und territoriale Gerechtigkeit.
Neben Gewerkschafts- und Studentenverbänden sowie der lutherischen Kirche werben auch bekannte Künstlerinnen und Umweltschutzaktivisten für ein Ja. Landesweit koordinieren Befürworter in Dutzenden Gemeinden das Sammeln der insgesamt 154.000 Unterschriften, durch die das Parlament gezwungen wäre, ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Dass die Kampagne nicht auf das Wohlwollen der dominanten Medien in Costa Rica stoßen würde, das war zu erwarten. Die Initiative um Red Mica hatte daher eine Strategie gewählt, die auf die Schwächen der aktuellen Gesetzgebung hinweist oder, wie es Andrea Alvarado von der JournalistInnenvereinigung formuliert,
La libertad de expresión no se puede.
Wir können das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht ausüben, wenn es keine Medien gibt, über die wir unsere Meinung kommunizieren können. Eine gesetzliche Regelung muss sicherstellen, dass es neben den kommerziellen auch andere Arten von Medien gibt. Und diese Medien müssen demokratisch verteilt sein, in allen Regionen des Landes und in den Händen verschiedener Sektoren.
Nun funktioniert nichts in Costa Rica so gut wie antichavistische Propaganda. Hören wir uns nochmal den geschniegelten, wohlgenährten Herrn Piedra vom Radioverband an.
In Canara sehen wir mit großer Sorge, wie hier in den letzten Jahren soziale Gruppen versuchen, Costa Rica Radiogesetze überzustülpen, die es in Ecuador, Argentinien, Uruguay oder Venezuela gibt. Das sind nicht gerade die besten Beispiele für gefestigte Demokratien, die journalistisches Arbeiten respektieren würden. Diese Gesetze gefährden die freie Meinungsäußerung.
Vom Anbruch der Diktatur und sagen wir Nein zu den Feinden Costa Ricas, brüllt denn auch eine im Juli losgetretene Kampagne des Radioverbandes. Faschistoide Slogans zur Verteidigung von Demokratie und Meinungsfreiheit? Eine Anti-Werbung und schöne Vorlage für die Radiokampagne Red Mica, die in der Folge viele neue Unterstützerinnen gewann. Noch einmal Sebastian Fournier.
Manche
Leute behaupten ja, dass kommunitäre Medien ideologisieren würden. Das ist vollkommener Quatsch. Schauen wir auf Australien, England, Norwegen. Überall in der zivilisierten Welt gibt es Community Radios, die das Recht auf freie Meinungsäußerung der Bevölkerung sicherstellen. Unser Gesetzesentwurf garantiert, dass Community Medien unabhängig vom Staat, von den Unternehmen und voneinander sind.
Natürlich wissen auch die Medienkonzerne, dass mit der Gründung eines Community-Radios in La Carpio oder in einer Indigena-Gemeinde nicht gleich die Revolution bevorsteht. Auch Werbeeinnahmen würden diese nicht gewinnorientierten Medien den Großen nicht streitig machen. Sehr wohl aber das Meinungsmonopol und die Dominanz eines rechten, neoliberalen und Metropolendiskurses über arme, ländliche, indigene und progressive Gemeinschaften. Bis zu einer pluralen Medienlandschaft in Costa Rica ist es also noch ein langer, steiniger Weg.
Die chilenische Sängerin Ana Tiju gestaltet seit geraumer Zeit ihre musikalische Karriere. Sie begann mit Hip-Hop und bewegt sich inzwischen durch die verschiedensten Musikstile. Sie schreibt Texte, die zwischen Poesie und Sozialkritik wechseln. In Berlin stellte sie im Oktober ihre neue CD vor, mit dem Titel Vengo, was so viel heißt wie Ich komme. Ihr hört das Lied Mi Verdad, meine Wahrheit. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad, y que solo me acompaña, baña, baña a mí, verdad, verdad, mi verdad, no quiero solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de bien se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.